So, vielen herzlichen Dank auch für die Glückwünsche. Ich habe mich sehr gefreut. So soll es sein, ja. Das war nicht immer so. Ich bin, was Geburtstage angeht, immer so ein sehr schüchterner Typ Mensch. Und an Geburtstagen, Weihnachten und all diesen Feiertagen werde ich immer sehr melancholisch, ne? Also zumindest war das viele Jahre so, jetzt mittlerweile wird es besser. Ja? Ich kann mich dann so ein bisschen im Gleichgewicht halten. Ich bin sehr dankbar für jeden Gruß, für jeden Wunsch, Glückwunsch auch. Und ich fand es heute auch schön zu sehen, wie Gott manchmal Dinge so zusammenfügt. Weil ich wollte heute über Abraham reden, in der Predigt. Witzigerweise, ja? Also ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Ich glaube schon. Ja? Ja? Ja, wir lassen Raum für den Heiligen Geist, damit er arbeiten kann und wirken kann. Ich will die Predigt einleiten mit einer Geschichte. Ich bin 2010 zum ersten Mal in meinem gesamten Leben unterwegs ins Ausland gewesen, alleine, also mit einer Gruppe von Leuten. Nicht im Auto diesmal. Mit dem Auto war ich mit meinen Eltern ein paar Mal in Kroatien. Dieses Mal mit dem Flugzeug. Ist jemand von euch schon mal mit dem Flugzeug geflogen? Na? Na, okay. 2010 war mein erster Flug. Und ich kann mich erinnern, wir sind nach Frankfurt gefahren, weil wir in die Philippinen geflogen sind, um in den Philippinen eine Missionsreise zu gestalten, zu unterstützen. Und ich habe mich dann bereit erklärt, auf Englisch Vorträge zu halten, mit Vorlagen. Wie alt war ich 2010? 19, ne? Mit 19 damals. Und dann sind wir rübergeflogen. Und ich sitze da, weiß noch, im Flugzeug und der Motor geht los. Ich überspringe jetzt viel, ne? An Anreise, am Gate stehen, an Tickets zeigen, alles Mögliche. Ich war schon ziemlich nervös im Vorfeld, erster Flug. Wie wird das sein, wenn der Flieger letztlich abhebt? Und du realisierst in dem Moment, ich bin abhängig. Ich bin abhängig davon, dass der Typ, der diesen Flieger fliegt, weiß, was er tut. Ich bin abhängig davon, dass sein Fliegerschein richtig ist. Dass er Zeit, Energie da reingesteckt hat, um ihn zu erwerben. Und dass der Pilot weiß, was er tut. Ich muss glauben, dass der Pilot kann, fliegen kann. Aber trotzdem hat man Angst. In dem Moment sitzt man da und plötzlich geht der Flieger immer höher und du siehst und willst dir nicht vorstellen, was passiert, wenn die Türen aufgehen. Ja? Und dann kriegt man schon noch Respekt. Und manchmal gibt es dann Leute, die dann sagen so, ja, ich weiß nicht, ob ich Glauben habe, ich weiß nicht, ob ich gläubig bin, ich weiß nicht. Und in den seltenen Fällen, wo Flugzeuge mal abstürzen und so, da merken viele Leute, dass sie doch auch glauben, dass sie doch auch Gebete an Gott richten, dort, wo es nicht mehr anders geht. Dort, wo wir nicht anders können, als uns in die Hände Gottes zu begeben. Deswegen, wir glauben viele Dinge. Manchmal glauben wir vielleicht, also nicht alle Menschen glauben an Gott, aber selbst diese Leute sind manchmal mit dem Flugzeug unterwegs und müssen glauben, dass der Pilot, der da am Cockpit sitzt, fliegen kann. Und das Thema Glauben begleitet uns im Alltag viel regelmäßiger, als uns das manchmal bewusst ist. Wir glauben, dass die Sonne jeden Morgen aufsteht, also aufgeht. Ja? Wir glauben das, weil unsere Erfahrung gezeigt hat, immer wenn wir morgens die Augen aufmachen, ist ein neuer Tag. Und das ist gut und richtig so. Wir glauben so viele Dinge. Und jetzt begegnet uns in der Bibel begegnen uns viele Menschen, die auch glauben, die geglaubt haben, dass Gott sie führt und sie leitet. Aber Glaube bedeutet nicht, dass es leicht ist, zu glauben. Als Angelika das hebräische Wort für Glauben erwähnt hat, habe ich kurz überlegt, weil ich habe das ja gelernt und studiert. So, weiß ich das noch? Ich wusste es nicht mehr. Also vielen Dank dafür. Ich hätte es fast vergessen gehabt. Ich kann mich nur an das griechische Wort für Glauben erinnern, den Ausdruck Pistos. Und im Griechischen ist es genauso, dass Glaube und Vertrauen denselben Ausdruck haben. Genauso wie im Hebräischen dann. Glauben und Vertrauen gehen Hand in Hand miteinander. Und heute möchte ich nur mal anlehnend daran so die Geschichte von Abraham hervorleuchten, hervorbringen, was Glauben für ihn bedeutet hat. Was es bedeutet hat, zu glauben für ihn. Und ich möchte dazu ein paar Passagen in der Bibel mit euch gemeinsam betrachten. In 1. Mose Kapitel 12 begegnet uns Abraham zum ersten Mal. In den ersten 11 Kapiteln der Bibel wird so der Kosmos biblischen Denkens gekennzeichnet. Die Schöpfung der Menschheit, die Geschichte mit Kain und Abel, der Turmbau zu Babel, alles so aller Menschenweltthemen, die uns alle als Menschen vereinen. Und dann in 1. Mose Kapitel 12 beginnt die Geschichte Gottes mit Abraham. In Kapitel 12, ich lese ab Vers 1 bis 4. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran aus zog. Gott wendet sich an Abraham und hat eine einfache Bitte an ihn. Geh aus dem Land deiner Familie, deiner Verwandtschaft, geh weg. Ziehe aus. Wir erfahren in Vers 4, dass Abraham 75 Jahre alt ist. Und Gott ruft ihn im Alter von 75 Jahren, alles Bekannte und Vertraute zurückzulassen. In einem Alter, wo man denkt, er kann sich jetzt in den Ruhestand begeben. Ne? Nina? Ja, er will sein Buch lesen. Ja? Abraham geht auf eine Reise im Alter von 75 Jahren, weil Gott ihn ruft. Und jetzt ist es doch so, dass in der heutigen Zeit wir es schwer haben, uns da hineinzufühlen. Für Abraham bedeutet Familie, Verwandtschaft Folgendes: Rentenversicherung, Absicherung, Sicherheit. Und Gott sagt zu ihm: Verlass das alles. Im Alter von 75 Jahren. Ich stelle mir vor, Abraham hätte 75 Jahre lang gearbeitet und geschiftet, und Gott sagt: Verzichte auf deine Rente und lass alles hinter dir. Aber auch deine Familie, Menschen, die einem ans Herz wachsen, die man liebt. Und Abraham hört auf ihn und er geht los. Und Gott sagt hier zum ersten Mal auch etwas Spannendes. Er sagt zu ihm: Ich werde aus dir eine große Nation machen. Aus deiner Nachkommenschaft werde ich ein großes Volk machen. Dabei ist der Mann 75 Jahre alt. Und Gott gibt ihm das Versprechen: Deine Nachkommenschaft wird riesig sein. Wie viel Zeit bleibt einem 75-Jährigen, so aus menschlichem Denken heraus, eine Familie zu gründen? Er war ja schon verheiratet, er hatte eine Frau, aber keine Kinder. Und Gott verspricht ihm: Du wirst nicht nur einen Sohn haben, sondern in Zukunft wirst du Vater von vielen Menschen sein. Aber das war nicht sichtbar. Das war nicht absehbar. Es war nicht greifbar. Und doch ist Abraham bekannt als jemand, der Gott geglaubt hat und der auf Gott vertraut hat. In Kapitel 15 von 1. Buch Mose wird nochmal beschrieben, dass Gott sein Versprechen erneuert und er einen Bund mit Abraham eingeht. Ein Bund, der zeigt: Ich werde für dich sorgen. Und er wiederholt und sagt: Deine Nachkommenschaft wird zahlreich sein. Und Abraham wartet. Er wartet darauf, dass Gott etwas tut. Aber Gott scheint nichts zu tun. Und dann gibt es so die Geschichte von Hagar und Ismael, wo die Frau von Abraham eine Idee hat. Du, lass uns Gott helfen. Gott braucht unsere Hilfe. Gott ist auf uns angewiesen, dass wir ihm helfen, damit er seine Versprechen wahrmachen kann. Und sie haben einen ausgefeilten, genialen Plan. Schlaf doch mit unserer Magd Hagar. Und so wird sich das Versprechen Gottes erfüllen, dass er dir Nachkommen gibt. Und wer Interesse hat, kann in Kapitel 16 nachlesen, wie das ausgeht. Der Versuch, Gott zu helfen, seine Versprechen zu erfüllen, sind nicht die Pläne, die Gott gehabt hat. Es sind nicht die Ideen und Wünsche, die Gott sich für Abraham vorgestellt hat. Aber die Zeit, sie tickt. Und die Optionen, sie werden immer geringer und weniger. Und dann lesen wir in Vers 17, Verzeihung, in Kapitel 17, Vers 1, folgendes. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Abraham ist zu diesem Zeitpunkt 99 Jahre alt. Er ist alt. Und die Chancen, von denen wir im Alter von 75 gesprochen haben, noch Kinder in diese Welt zu setzen, die sind mit 99 Jahren nochmal geschwindend kleiner. Ist es möglich? Kann Gott seine Versprechen halten? Kann er das? Wird er das tun? Ja, für uns ist es jetzt klar, weil wir rückblickend sehen, ja, Gott hat es gemacht, aber in der Situation, er ist 75 Jahre alt, Gott gibt ihm ein Versprechen und er wartet und er wartet. Eine Woche, zwei Wochen, ein Monat, ein halbes Jahr, ein Jahr und plötzlich vergehen über 24 Jahre. Und in der Zwischenzeit hat er ja versucht, einen eigenen Erben einzusetzen. Und Gott sagt, das ist nicht der Plan. Ich will, dass du wartest, bis die Zeit gekommen ist. Ich habe dich nicht vergessen. Aber wenn man sich in diese Haut versetzt, in die Haut von Abraham, der genauso wie du und ich Pläne hat, der Vorstellungen hat davon, wie Gott seine Versprechen erfüllt, dann ist der Impuls, einzugreifen, Gott zu helfen, damit er seine Versprechen erfüllt, eine große Versuchung, nicht zu warten. Jetzt ist es so, dass Abraham einer der großen Helden des Glaubens ist. Einer der großen Helden des Glaubens, die eine Lektion gelernt haben, die wir alle lernen müssen. Und ich glaube, dass es die Lektion ist, zu warten. Zu warten, dass Gott etwas tut. Ich glaube, manchmal haben du und ich unsere ganz eigene Vorstellung davon, wer wir sind und wo wir eigentlich sein sollten, wo wir hinkommen müssten. Und wir beten und bringen unsere Anliegen vor Gott und er scheint sie nicht zu erhören. Und wir werden aktiv, manchmal sind wir erfolgreich, manchmal scheitern wir. Aber tun wir den Willen Gottes, auch für unser Leben? Und warum kommen wir nicht dorthin, wo wir eigentlich hinwollen? Warum halten uns Dinge zurück, die wir gerne ablegen würden? Persönliche Charakterschwächen, von denen wir sagen, boah, Vater, ich weiß, das ist nicht gut für mich. Aber Gott scheint zu warten. Er nimmt es nicht aus von meiner Schulter. Und die Herausforderung, sie bleibt. Und man hadert mit ihm, man kämpft. Und dann vergeht eine Woche. Und dann frage ich mich, habe ich nach einem Monat immer noch die Ausdauer, weiter zu beten? Nach einem Jahr? Nach 10, 15, 20 Jahren? Am Herzen Gottes dran zu bleiben, seinen Verheißungen zu vertrauen, dass er sein Wort wahrmachen wird. In Hebräer, am Ende der Bibel, resümiert Paulus über Abraham und über die Natur des Glaubens. Und in Hebräer 11, ab Vers 8, spricht er über Abraham. Und er versucht deutlich zu machen, was Abraham ausgezeichnet hat. Durch Glauben, heißt es in Vers 8, Hebräer 11, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hat. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Wenn wir diese Worte auf uns wirken lassen. Durch Glauben gehorchte Abraham Gott. Der Glaube, den er hatte, hat sich geäußert, indem er Gott gefolgt ist. Er hat ihm vertraut. Er ist ihm nachgegangen, als er von Gott gerufen wurde. Aber dann, nachdem er gehorsam war, musste er auch warten, dass Gott etwas tut. Und dieses Warten, wir sehen und lesen davon, dass auch er daran gescheitert ist. Weil manchmal haben wir klare Vorstellungen davon, wie es sein soll, wie es sein muss. Und erleben dann oft, dass es anders kommt. Abraham wartet 24 Jahre lang. Er wartet, bis die Chancen geschwindend klein werden, dass er es selber schafft. Und dann sagt Gott ihm noch zusätzlich, das Zeichen des Bundes zwischen Gott und Abraham soll sein, dass er sich beschneiden lässt. Warum Beschneidung? Um nochmal, meine Überlegung ist, mit im hohen Alter nochmal beschnitten zu werden, wie menschenmöglich ist dann eine Geburt? Wie soll das gehen? Es ist absolut unmöglich. Abraham muss sich auf Gott verlassen. Alle menschlichen Optionen sind erschöpft, sie sind unzureichend. Abraham muss an einen Punkt ankommen, an dem Gott wirken kann, weil Abraham ihm nicht mehr im Weg steht. Was ist, wenn du und ich, wenn wir uns manchmal selbst im Weg stehen, für das, was Gott mit dir vorhat? Abraham lernt das. Und dort, wo er anfängt zu sehen, dass er keine Option hat, wo er loslässt, was ja schon schwer genug ist, von eigenen Vorstellungen loszulassen, sich auf die Wege Gottes einzulassen und zu vertrauen, dass der, der ein Versprechen gibt, es auch hält. Das sehen wir jetzt im Rückblick, dass die Versprechen, die Gott Abraham gegeben hat, gehalten wurden. Gott hat auch dir Versprechen gegeben. Gott hat auch dir versprochen, dass du frei werden kannst, dass du mit Gott leben kannst, dass er dich liebt, dass er dich nicht im Stich lässt. Und selbst da stehen wir uns manchmal selbst im Weg. Gott hat mir nicht versprochen, dass ich einen Lamborghini fahren werde. Das hat Gott nicht versprochen. Das, was Gott uns verspricht, ist viel wertvoller. Aber manchmal hat man eigene Vorstellungen davon, wie es sein soll. Und dann sich von Gott führen und leiten zu lassen. Zu wissen, dass er weiß, was er tut. Das erinnert mich an die Geschichte am Anfang mit dem Piloten und dem Flugzeug. Wenn ich nicht die Überzeugung hätte, dass der Pilot wahrscheinlich doch qualifiziert ist, dass er schon ein, zwei Mal einen Flieger geflogen hat und auch gut und sicher gelandet hat, dann hätte ich bei jedem Flug Bammel. Ist es heretisch, wenn man sagt, Gott hat einen Pilotenführerschein? Gott weiß, was er tut. Gott weiß, was er tut. Und wenn wir uns in den Flieger des Lebens mit Gott setzen, dann wird er seine Versprechen erfüllen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir so toll sind, dass wir ihm geholfen hätten, weil er auf unsere Hilfe angewiesen ist. Nein. Sondern er hat es versprochen, er wird es tun. Und er lädt uns ein, ihm zu folgen und auch Gehorsam zu üben. Und Gehorsam ist ein sehr unangenehmes Wort, weil es so viel Ballast mitschwingt. Und doch ist es gut, wenn wir Gott auf Gott hören. Genauso wie Glauben als Wort auch Vertrauen beinhaltet, so ist das hebräische Wort für Hören nicht nur ein zur Kenntnis nehmen, sondern ein ich höre und tue. Aber wir können das manchmal trennen. Wir hören vieles. Aber machen wir es dann auch? Ganz, ganz selten. Ich wünsche mir, dass wir Glauben lernen. Und dass wir uns ehrlich zugestehen, dass es noch vieles gibt, was wir lernen müssen. Aber die Grundgewissheit ist die, Gott hält seine Versprechen. Er hat sie immer gehalten. Und darauf kann ich mich verlassen. Er lässt Menschen nicht im Stich. Er liebt Menschen. Und er wird sie retten. Und wenn ich in den Spiegel gucke, wenn du in den Spiegel guckst, möchte ich dich einladen, dass du nicht entmutigt bist, weil du noch nicht der Mensch bist, der du gerne wärst. Vielleicht sind wir zu hart mit uns selber, weil wir Erfolg wollen und am besten jetzt oder gestern. Aber Gott geduldiger mit uns ist. Und manchmal auch den einen oder anderen Umweg mit uns geht. Bis wir verstanden haben, wie sehr wir ihn brauchen. Amen.